Weihnachten war ja gerade, vielleicht hattet ihr auch so einen Moment. Ihr sitzt noch zusammen, es wurde gerade lecker gegessen, es ist warm, irgendwie sogar ganz gesellig, also eigentlich alles super, aber jemand macht am Tisch unangenehme Witze, die ganze Zeit so Altherrenwitze. Und obwohl es euch selber ja nicht so wirklich betrifft, ihr findet es total peinlich.
Das kann ich auch nicht haben, da muss ich mich auch manchmal so ein bisschen wegducken, von wegen, das geht gerade nicht.
Und Feelings.
Wir schauen uns Gefühle an, die uns öfter beschäftigen und suchen die größeren Zusammenhänge. Was sagt das über uns aus, dass wir uns auch für andere schämen? Ich bin Pschemekjuk und ich frage mich auch, ist das was Kulturelles? Also ist Scham verschieden in Kulturen verteilt? Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl von Fremdscham. Wir wollten deshalb von euch wissen, in welchen Situationen ihr sowas fühlt und auch, wie gut ihr damit umgehen könnt.
Ich finde es, glaube ich, manchmal fast unangenehmer, wenn das anderen Leuten passiert.
Wenn zum Beispiel ein Azubi läuft so in so ein Fettnäpfchen rein und ich stehe daneben, dann denke ich auch, nein, oh Gott.
Wenn ich so merke, jemand verwechselt so den Namen von einer guten Freundin, dann bin ich irgendwie, will ich am liebsten so ein Schild hochhalten, so, denk noch mal nach, tu es nicht.
Das ist sogar so, dass ich Filme teilweise gar nicht deswegen schauen kann. Also die eigentlich witzig oder komisch sein sollen, da muss ich den Raum verlassen, weil ich das total unangenehm finde, das zu schauen.
Und ich glaube, das habe ich dann vor allem eben bei Personen, die ich kenne und denen ich eine Beziehung zu mir zuschreibe.
Dadurch, dass ich empathisch bin, empfinde ich natürlich eine ähnliche Scham, wie die Person selbst empfunden hat.
Ich glaube, es ist halt irgendwie einfach so, weil ich mit der anderen Person irgendwie mitfühle und das aber irgendwie in dem Moment dann auch nicht kontrollieren kann. Und daraus kommt, glaube ich, so ein Gefühl von so, oh Gott, ich will dich davon abhalten.
Ein Film gar nicht mehr weiterschauen, weil man sich so sehr fremdschämt, das ist schon echt hart. Also dieses Gefühl scheint uns wirklich nahe zu gehen. Vielleicht auch, weil natürlich jeder und jede weiß, wie es ist, selbst in so einer Situation zu sein.
Ich war neulich bei einer Premiere und ich arbeite ja auch in dem Bereich und Premieren sind immer aufregend, weil da ganz viele Leute aus der Sparte sind und man will die ja irgendwie alle beeindrucken. Da habe ich dann auch die Intendantin von dem Theater gesehen, die ich ganz toll finde, mit der ich voll gerne mal zusammengearbeitet hätte. Und wir haben uns so gesehen und sie hat mich wiedererkannt und ich habe mich voll gefreut und ich dachte so, boah, cool, sie weiß, wer ich bin, jetzt können wir miteinander reden. Und dann bin ich auf sie zugegangen und dann habe ich aber gesehen, dass daneben auch noch eine Kollegin steht, die ich auch kenne. Und dann habe ich so meine Arme ausgebreitet und wollte so zu einer Begrüßung ansetzen. Und es ist aber total schief gegangen. Und am Ende habe ich beide gleichzeitig umarmt, was schon gottlos peinlich ist. Aber dann habe ich auch noch in dieser Umarmung rechts die Intendantin, links eine andere Mitarbeiterin von dem Theater, habe ich auch noch der Intendantin mein Bier während der Umarmung in den Nacken gekippt. Ja, danach bin ich gegangen.
Ich habe Erasmus in Istanbul gemacht und hatte einen super langen Fahrweg und musste aber einmal irgendwie um 8 in der Uni sein und saß dann so 2 Stunden im Bus zur Uni und dann bin ich da angekommen und dann habe ich einen Freund von mir getroffen und der hat super gelacht und meinte so, hast du nicht gemerkt, dass du das ganze Gesicht voller Zahnpasta hast?
Und hier schon mal die erste Erkenntnis. Ich wollte ja wissen, wie Scham in verschiedenen Kulturen erlebt wird. Und offensichtlich ist Zahnpasta im Gesicht sowohl in der Türkei als auch in Deutschland peinlich. Aber Spaß beiseite, darüber wollten wir natürlich mehr wissen. Und wir haben Patrick Wörle gefragt. Er ist Soziologe an der TU Dresden und hat mehrfach zum Thema Scham publiziert. Und er sagt, da gibt es wirklich Studien, wie sich Scham in verschiedenen Kulturen unterscheidet.
Ja, da gibt es ziemlich klassische Untersuchungen von Norbert Elias und Hans-Peter Dürr, glaube ich, in denen es darum geht, dass beispielsweise körperliche Nacktheit an sich in bestimmten Kulturen überhaupt keine mögliche Schamquelle ist. Das heißt aber nicht, dass diese Gesellschaften keine Scham kennen. Nur wird die Scham nicht an der körperlichen Nacktheit festgemacht, sondern an andersartigen Verhaltensweisen. Man könnte also, oder Erscheinungsweisen, man könnte also sagen, es gibt per se eigentlich keinen Teilbereich, der, wenn man verschiedene Gesellschaften vergleicht, nicht in irgendeiner Weise mit Scham belegt werden könnte.
Ihr merkt vielleicht, wir switchen so ein bisschen zwischen Scham und Fremdscham, also den beiden Begriffen. Patrick Wörle hat nämlich gesagt, Fremdscham ist eigentlich ein Fehlbegriff. Also er meint, Scham ist so eine persönliche und individuelle Emotion, die können wir gar nicht für andere empfinden und vor allem nicht, wenn die uns gar nicht so nahe stehen. Das hat einer von euch ja auch gesagt. Dieser Fehlbegriff Fremdscham, der meint laut Patrick Wörle so eine bestimmte Art von Situation.
Dass man peinliche Situationen erlebt aufgrund des Fehlverhaltens oder des abweichenden Verhaltens anderer, aber keine Möglichkeit hat einzugreifen. Normalerweise ist es so, wenn man moralisch anständig tickt und jemand Spinat zwischen den Zähnen hängen hat, versucht man ihn dezent darauf aufmerksam zu machen, dass er dort vielleicht irgendwie diese Situation korrigieren sollte. Man arbeitet also daran, dass der Eindruck, den jemand anders erwecken will und den Eindruck, den er faktisch erweckt, wieder einander angenähert werden. Und das ist beispielsweise unmöglich, wenn man vor dem Fernsehen sitzt und diese ganzen Fremdscham-Sendungen sieht. Dann hat man ja keine Möglichkeit des Eingriffs. Ja? Und deswegen würde ich sagen, dass Fremdscham zu weiten Teilen ein Effekt der Tatsache ist, dass wir insbesondere durch soziale Medien mit zahllosen sozialen Abweichungen konfrontiert werden, aber im Zuge dessen nicht die Möglichkeit haben, dort wieder korrigierend einzugreifen.
Soziale Abweichungen, das finde ich einen wichtigen Begriff in dem Fall, weil Patrick Wörle auch erzählt hat, dass Scham eigentlich nur durch so einen gesellschaftlichen Druck aufrechterhalten wird. Also klar, es ist natürlich eine persönliche Emotion, aber eben total wichtig dafür, dass wir uns in einer Gesellschaft an bestimmte Regeln halten. Aus soziologischer Sicht wäre es also vielleicht sogar gesünder, wenn wir uns weniger schämen würden.
Das könnte man sagen. Ich glaube nur, dass man dieses elementare Gefühl ja nicht durch Absichtserklärungen reduzieren kann. Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Evolution. Es gibt natürlich auch zahllose Verhaltensweisen, für die man sich heute nicht mehr schämt, aber vor 30 Jahren noch geschämt hat. In dem Sinne ist, könnte man sagen, Scham auch ein Kriterium gesellschaftlichen Fortschritts oder gesellschaftlicher Entwicklung.
Dass es gesünder wäre, sich weniger zu schämen, das klingt erstmal nachvollziehbar, auch wenn es für den Einzelnen ja nicht so einfach ist. Und ja, wir erkennen gesellschaftlichen Fortschritt daran, wofür wir uns nicht mehr schämen. Wir wollten aber noch eine andere Perspektive, auch auf die Frage, ob Fremdscham überhaupt Scham ist. Deshalb habe ich mit Angelika van Damme gesprochen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin.
Naja, Scham ist ja schon erstmal ein soziales Gefühl. Also wir schämen uns, weil wir eine negative Reaktion unseres Umfelds befürchten. Und Scham empfinden wir vor allem dann, wenn wir zum Beispiel sehr selbstkritisch mit uns sind, entweder weil es eine Persönlichkeitseigenschaft von uns ist oder in so bestimmten Situationen, in denen wir sehr selbstkritisch mit uns werden. Also ein schönes Beispiel dafür ist, wenn wir zum Beispiel verliebt sind und die Person, in die wir verliebt sind, in der Nähe ist und uns passiert genau in dem Moment was total Peinliches, was weiß ich, die Eiskugel fällt runter. Dann würde ich bei meiner besten Freundin vielleicht nur schallend lachen und wir fänden es total lustig, aber vor der Person, in die ich vielleicht verliebt bin, ist mir das viel, viel unangenehmer und ich empfinde ganz viel Scham.
Ist das was, was wir automatisch empfinden oder lernen wir das?
Das lernen wir. Also es gibt sicherlich angeborene Charakterzüge, die das dann bestärken zum Beispiel oder verstärken können oder auch abschwächen können. Aber es ist vor allem auch gelernt. Wir schauen uns ja auch bei unseren Bezugspersonen ganz viel ab. Das nennt man Modelllernen in der Psychologie. Und auch Scham gehört definitiv dazu. Also wenn unseren Eltern alles total peinlich ist, unsere Bezugspersonen, die uns großziehen, dann werden wir das auch übernehmen. Also Menschen, die auch ein niedrigeres Selbstwertgefühl haben, tendieren dazu, auch mehr Scham zu empfinden.
Ist das denn hilfreich? Also hilft es denen dann vielleicht, Situationen zu umgehen, die jetzt dem Selbstwertgefühl schaden könnten?
Kurzfristig denkt man, es ist hilfreich, weil ich mich aus einer Situation heraus bewegen kann oder diese vermeiden kann. Aber langfristig ist es eher eine Vermeidung von vielleicht bestimmten Verhaltensweisen in bestimmten Situationen, die eigentlich total in Ordnung wären. Also es geht eigentlich schon eher darum, sich der Scham immer wieder zu stellen. In der Therapie würde man zum Beispiel auch Shame-Attack-Übungen machen. Also Leute bewusst in Situationen bringen, in denen sie was vermeintlich Peinliches machen, wo sie Scham empfinden würden, damit sie darüber hinwegkommen und auch diese Angst davor verlieren.
Shame-Attack, finde ich, ist ein super Name. Und wie sieht das dann aus?
Also eine meiner Lieblingsaufgaben in der Therapie ist eigentlich, mit PatientInnen in einen Supermarkt zu gehen und sagen, lass doch mal was fallen. Und das dann wirklich auszuhalten, ist für Menschen, die sehr schnell Scham empfinden oder vielleicht einen niedrigen Selbstwert haben, ziemlich anstrengend. Also für die ist es wirklich schlimm.
Aber was mache ich denn in dem konkreten Moment, wenn ich das vielleicht wirklich gerade fallen gelassen habe und ich mir denke, alle hassen mich, alle glauben, ich bin der schlimmste Mensch auf der Welt, weil was fällt mir hier ein, so eine Szene zu machen? Da hilft es mir, glaube ich, wenig, wenn ich mir selbst sage, jetzt aushalten.
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich etwas, was über Übung funktioniert, dass man das so lange und so oft macht, bis man auch einfach keine große emotionale Reaktion mehr hat. Im Alltag würde ich sagen, dass wir uns schon immer wieder bewusst machen sollten, die meisten Sachen sind nach einer Minute wirklich wieder vergessen. Also die Leute machen sich wirklich sehr wenig Gedanken um uns, wenn wir da im Supermarkt gerade was haben fallen lassen. Die gucken kurz und dann machen sie ihr eigenes Ding wieder.
Gibt's das denn oder begegnet es dir häufig, dass Menschen bestimmte Dinge gar nicht machen, weil sie Angst davor haben, sich zu blamieren, also dann Scham zu empfinden?
Also in der therapeutischen Kontext ist es schon so, dass die Menschen dann nicht einkaufen gehen können zum Beispiel oder mit ihren Liebsten irgendwo hingehen können und dadurch auch leiden, weil sie eben nicht so viel rauskommen.
Wir wollen ja auch gleich noch zum Fremdscham kommen. Mhm. Gibt es denn noch mehr Schamtypen?
Also man unterscheidet tatsächlich in der Forschung verschiedene Schamtypen. Da gibt es 4 verschiedene. Also das eine ist so eine Scham vor Versagen oder Misserfolg, wobei es hier so um Niederlagen, um Fehler geht oder auch um die Kontrolle von Körperfunktionen, also Pupsen in der Öffentlichkeit oder so. Das zweite ist so soziale oder körperliche Abweichungen, also zum Beispiel, wenn ich in der Öffentlichkeit weine oder sich auch für den Körper und Körperform und so schämen. Und das dritte ist grenzverletzendes Verhalten, also wenn wir für unser Verhalten in der Öffentlichkeit kritisiert werden. Da kommt vor allem ein kultureller Aspekt dazu, also was vielleicht in unserem Kulturkreis total angemessen und als okay bezeichnet wird, ist vielleicht in einem anderen Kulturkreis verpönt. Ja. Und das vierte ist Schamtyp Lob, also es geht darum, zu viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da geht es vor allem um die Angst, nicht angemessen darauf reagieren zu können. Also das sind so die 4 Schamtypen, die wir unterscheiden würden.
Da passt jetzt aber für mich nirgendwo so richtig Fremdscham rein.
Die Fremdscham ist nochmal ein bisschen anders gepolt. Das ist ganz spannend, wenn man sich Hirnscans anguckt. Die haben nämlich gezeigt, dass Fremdscham ähnliche Hirnareale aktiviert wie Schmerz. Also wir empfinden den Schmerz der Person, die wir uns anschauen und für die wir uns schämen.
Irgendjemand macht was Peinliches und ich habe auf einmal in meinem Gehirn eine Schmerzreaktion. Warum? Warum gibt's das? Ist doch Quatsch.
Eigentlich ist es gar nicht so Quatsch, weil das zeigt uns ja erstmal, dass wir Empathie empfinden können. Menschen, die empathischer sind, empfinden auch häufiger mehr Fremdscham. Ja? Und das verbindet uns ja mit anderen und wir sind ja Wesen, die in einer Gruppe auch leben und das hilft uns eben mit der Gruppe auch zu connecten.
Könnte man vielleicht sagen, dass Fremdscham also irgendwie produktiver ist als die normale Scham, wo du sagst, der sollte man sich immer wieder stellen. Und Fremdscham ist da irgendwie einfach durch diese soziale Funktion irgendwie positiver?
Ich finde, beide Gefühle haben ja schon was Wichtiges. Also die Scham an sich ist ja auch so ein bisschen ein moralisches Barometer. Also gibt uns so das Feedback, verhalte ich mich gerade in einer sozialen Situation angemessen?
Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu Fremdscham. Mhm. Wie gehe ich denn damit um in dem Moment? Es ist vielleicht ein Bahnhof oder so und jemand macht was furchtbar Peinliches und ich spüre das richtig. Was mache ich denn da?
Erstmal würde ich mich fragen, warum schäme ich mich denn gerade fremd? Wo ist der Link zu mir? Und darüber dann eine Korrektur hinzubekommen und zu denken, okay, ich muss mich gar nicht fremd schämen. Das hat nichts mit mir gerade zu tun. Also die Distanz wieder zu der anderen Person vielleicht zu erhöhen.
Hat Fremdscham irgendwie einen Einfluss oder andersrum, hat auf den Fremdscham Einfluss, wie nah wir der Person stehen, für die wir uns schämen?
Interessanterweise, wenn man sich die anfänglichen Studien dazu anguckt, scheint es so zu sein, als ob wir auch dann Fremdscham empfinden und auch stark empfinden, wenn wir nicht mal sehen, was da passiert und auch die Person nicht kennen, sondern auch nur einfach vorgelesen bekommen oder lesen, was da gerade passiert. Aber was natürlich stimmt ist, wenn wir zum Beispiel mit unserer Lieblingsperson an einem Tisch mit vielen FreundInnen sitzen und dann lacht die Person besonders unangenehm laut oder macht immer einen bestimmten Witz, dann kann das schon sehr belastend sein. Und dann hilft es, in einem ruhigen Moment zu der Person zu sagen, hey, darf ich dir mal ein Feedback geben oder eine Rückmeldung? Du hast da schon wieder diesen Witz gemacht. Ich merke, das finde ich ganz, ganz unangenehm. Können wir da vielleicht irgendwie mal drüber reden?
Ich nehme für mich aus dieser Folge mit, dass Fremdscham eigentlich nicht Scham heißen sollte. Also, dass da eigentlich ganz andere Gefühle und auch Mechanismen dahinter stecken. Und dass dieses peinliche Gefühl schon auch einen Platz in unserer Gesellschaft hat. Auch wenn wir manchmal wirklich eingreifen sollten, wenn es zu schlimm ist. Zumindest im Nachhinein. Das Team für diese Folge Betty Brecke, Sarah Brendel, Clara Hoheise, Friederike Seeger, Kira Meyer, Johann Günther und ich, Przemek Żuk. Und jetzt noch eine kleine Shame-Attack-Übung meinerseits. Könnt ihr bitte unseren Podcast abonnieren? Ich weiß, ich frage nicht zum ersten Mal, aber wir würden uns wirklich freuen. Danke, tschüss.
Facts und Feelings. Eine Deutschlandfunk-Nova-Produktion. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.